Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir machen das, heißt ein 2015 gegründetes Netzwerk von 100 Frauen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Journalismus und öffentlichem Leben. Dieses Netzwerk hat neben vielen anderen spannenden Projekten im Jahr 2017 das genauso spannende Weiterschreiben gegründet. Eine Plattform für Autorinnen aus Kriegs- und Krisengebieten. Und Weiterschreiben ist ein Online-Portal, auf dem Texte im Original und auf Deutsch veröffentlicht werden. Außerdem gibt es ein jährliches Magazin und alles weitere über Weiterschreiben erfahren wir jetzt von der künstlerischen Leiterin Annika Reich und einer Autorin des Netzwerkes, der in Damaskus geborenen und seit 2018 in Deutschland lebenden Rabab Haidar. Herzlich willkommen bei Radio 1. Hallo Annika.
Hallo.
Welcome Rabab. Great to see you. So. Wir haben gedacht, wir dröseln das Gespräch ein wenig auf. Wir sprechen mit der Annika als künstlerische Leiterin erst und machen das auf Deutsch. Und mit der Rabab gibt es einen Part auf Englisch, den ich natürlich gerne übersetze. Und zwischendrin gibt es auch noch eine Lesung. Ich werde Sie aber entsprechend informieren, damit alle wissen, was passiert. Vielleicht fangen wir mit Annika mal an und der Definition, was genau ist die Idee von Weiterschreiben? Also was habt ihr euch zur Aufgabe gesetzt, außer... Es gibt vermutlich zusätzliche Ideen, eben dem Publizieren auf der Website von diesen Texten der Autoren und Autorinnen.
Ja, 2017 haben wir befreundete syrische AutorInnen gefragt, was für ein Projekt sie sich wünschen oder was sie überhaupt brauchen. Und dann haben ganz, ganz viele gesagt, naja, neben Sicherheit und dass wir unsere Familien wiedersehen wollen, wollen wir eigentlich nur weiterschreiben. Und dieses Verb fiel so oft, dass wir dachten, so nennen wir das Projekt. Und um weiter schreiben zu können, muss man weiter publizieren, weil wir AutorInnen schreiben nicht für die Schublade, sondern wir brauchen auch LeserInnen und dafür muss es übersetzt werden. Und dann war die Idee, dass wir eben diese Möglichkeit schaffen, dass die AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten weiter schreiben können und wir sie weiter publizieren.
Wie genau kommen die Autorinnen zum Portal? Gibt es Voraussetzungen oder wie sucht ihr, wie findet man sich, wie passiert das?
Also wir haben eine harte Voraussetzung, das heißt, es gibt schon eine Publikation. Also wir arbeiten wirklich nur mit professionellen SchriftstellerInnen zusammen. Und dann habe ich arabischsprachige Muttersprachlerinnen im Team, die die AutorInnen finden, Gutachten schreiben. Wir arbeiten viel mit ÜbersetzerInnen zusammen, die mir, die kein Wort Arabisch spricht, dann eben erzählt, mit wem wir es da zu tun haben. Und das ist manchmal ganz unglaublich rührend auch und auch sehr... traurig machen, weil dann hört man zum Beispiel von dem bekanntesten jemenitischen Gegenwartslyriker, der die zwei größten arabischsprachigen arabischsprachigen Literaturpreise gewonnen hat und der sitzt irgendwo und das Arbeitsamt sagt, ja klar, du bist Dichter, jetzt mach mal eine Ausbildung zum Pfleger. Und solche Menschen haben wir dann gefunden, aber es gibt auch andere, die schon hier ganz gut in Netzwerke eingebunden waren.
Wie viele sind es derzeit?
Ich glaube, wir haben im Moment 20 AutorInnen, vor allen Dingen arabischsprachige, aber auch zwei Farsi-Dari-sprachige AutorInnen, eine aus Afghanistan und eine aus dem Iran. Und wir haben auch ein paar Roma- und Sinti-AutorInnen, weil für manche Menschen eben Krisengebiete auch mitten in Europa sind.
Absolut. Es gibt diese sogenannten Tandems. Das sind Zweierteams aus einem Netzwerkautor mit einer Größe des deutschen Literaturbetriebs, möchte ich mal sagen, nachdem ich die Liste gesichtet habe. Was ist die Idee dahinter? Wie erklärst du es?
Ja, also wir haben gemerkt, am Anfang haben wir gedacht, vielleicht machen wir auch nur eine Homepage und erklären auf allen möglichen Sprachen, wie der deutsche Literaturbetrieb funktioniert. Aber so würde das für mich, die ja auch Schriftstellerin ist, auch nicht funktionieren, sondern man braucht wirklich diesen persönlichen Zugang, um zu wissen, die Biografien, die SchriftstellerInnen haben, sind ja nicht so, sondern irgendwie geht es so. Und man braucht diese Netzwerke. Und dann habe ich anfangs 16 mir bekannte, renommierte deutsche AutorInnen gefragt, ob sie Lust hätten, in ein Tandem, also wirklich in einen Austausch zu gehen mit den AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten, mit denen sie manchmal noch nicht mal eine Sprache teilen. Und ich habe innerhalb von 2 Tagen 15 Zusagen bekommen, auch von AutorInnen, die dafür bekannt sind, gerne so abzutauchen und auch mal so 16 Wochen nicht zu antworten. Das ging ganz schnell und es funktioniert wunderbar und ist, glaube ich, eins der Gründe, warum dieses Projekt so gut funktioniert.
Wie entscheidet ihr, was eine gute Kombination ist? Finden die sich selber? Macht ihr Vorschläge? Treffen die sich und suchen sich? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also anfangs habe ich gedacht, ich gebe allen Beteiligten einfach alle Informationen, die mir vorliegen, aber das wollten die wenigsten machen und ganz oft gibt es auch keine gemeinsame Publikationssprache und dann wird es schwierig. Und dann machen wir Vorschläge, also zum Beispiel, wenn ich weiß, zwei AutorInnen sind dezidiert feministisch unterwegs, dann bringe ich die zusammen. Manche arbeiten auch als Liedtexter und Texterinnen, also manchmal nach dem Genre, manchmal nach dem Ort, manchmal nach der politischen Ausrichtung und manchmal auch total aus dem Bauch raus und es geht meistens gut und manchmal schief und dann paaren wir neu.
Okay, wie war die Kombination von Rabab mit Ulla Lenze? Wer ist auf die Idee gekommen oder was war da der Aufhänger?
Ich glaube, das war eine dieser aus dem Bauch heraus Entscheidungen und wie wir vielleicht gleich von Rabab hören können, eine der aller fruchtbarsten.
Wie lange sind diese Tandems angedacht? Was habt ihr euch so vorgestellt? Es kommt ja vermutlich immer anders, wenn man die erstmal so ans kreative Arbeiten kriegt und da bestimmt auch Freundschaften entstehen und ist es in irgendeiner Form limitiert auf ein bestimmtes Projekt, auf eine bestimmte Zeit oder irgendwas?
Also es ist nur auslaufende Budgets reduziert, aber da wir immer weiter gefördert werden und ich davon ausgehe, dass wir auch, also das Projekt erübrigt sich nicht, was eine gute und eine schlechte Nachricht ist, weil die AutorInnen aus anderen Kriegs- und Krisengebieten. Wir haben eine ganze Warteliste von auch Kurdinnen, die jetzt zu uns kommen, Türkinnen, auch aus Ungarn werden wir angeschrieben und deswegen geht das Projekt so lange weiter, bis uns der Geldhahn zugedreht wird, aber damit rechne ich überhaupt nicht.
Gut. Es wäre natürlich schön, es wäre zeitlich begrenzt, eben weil ihr dann einen richtig guten Job gemacht habt aus eurer richtig guten Idee. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen, so lange wie es benötigt wird, wird es weiter.
Also wir haben einen Autor jetzt, Rami Al-Ashek, ein palästinensisch-syrischer Autor, der kam vor ein paar Monaten zu mir und meinte, ich habe es jetzt geschafft. Ich möchte meinen Platz frei machen. Er hat das zweite Buch. Der hat mehrere Stipendien bekommen und so. Und wir haben auch schon die Hälfte der AutorInnen, die bei uns mitmachen, haben bereits eigene Bücher auf Deutsch übersetzt. Aber mit dem ersten Buch ist es oft nicht getan. Das ist natürlich ganz fantastisch. Ja. Aber es braucht diesen Austausch und viele Freundschaften sind entstanden. Und ich will die auch irgendwie gar nicht so richtig gehen lassen.
Annika, lieben Dank. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal so eine Idee bekommen, wie das Ganze funktioniert, wie ihr euch das gedacht habt, aber auch schon, wie ihr es gut auf den Weg gebracht habt. Rabab, thank you for your patience. Like, we're listening to a song together and then we will learn about you and the platform. Wir werden nach dem Song, den wir jetzt hören, wird Rabab Haidar zu Wort kommen. Wir werden das Interview auf Englisch machen und zwischendrin wird ein Text von ihr gelesen werden auf Arabisch und Annika Reich wird die Übersetzung quasi vortragen, damit man so eine Idee bekommt über Rabab Haidars tolle Arbeit. Wir haben gerade schon, ich finde, viel Wissenswertes erfahren, so viel, wie man halt schaffen kann in der Zeit, die einem für so ein Radiointerview so bleibt, über diese tolle Plattform, das Online-Portal namens Weiterschreiben. Wie angekündigt, kommt jetzt eine Autorin aus diesem Netzwerk zu Wort und ich bitte Sie nochmal um einen herzlichen Begrüßungsapplaus. Neben mir sitzt Rabab Haidar. Welcome.
Thank you.
Finally.
Right.
Thanks for your patience. What would you say for you personally? What is the most important aspect of Weiterschreiben for you yourself as an author?
Actually, I have a very, very personal story with Weiterschreiben. It was the revolution. It was 2015, and I was so devastated because apparently the revolution in Syria was drifting away from our aim. So I was so depressed. One of my friends, he gave me a book of a German writer. Her name is Ulla Lisa, and the book was, I was like, okay, another German writer writing about Indian stuff, you know, East and West. And then when I opened the book, it really took me inside it, and I was lost in the East and the West. It was the same idea I had. There's nothing called East, there's nothing called West, there's the cracked human being, there is the leftovers, humanity. So I was really drawn to this book, and it really lifted me from the depression I had. It was 2015, and I forget about the name, but I still have the characters with me.
I see. Okay, so here is a personal connection. That's fantastic.
But in 2017, I published an article here about the war in Germany. Someone introduced me to Walter Schreiben. Do you want to publish it there? I said, yes, of course. And we have the partner in writing, Ola Leitze. I said, yes, of course, I will meet her. And then we started to talk in Skype. And I was talking with her, and she said, oh, yeah, I wrote something, and it was translated to Arabic, and it was Sister and Brother. I was like, oh, this is the book I read 2 years ago, and it really, you are the person, you are the writer who lifted me from my depression. I was like, what a coincidence.
And that's it. Yeah. You were meant to meet and,
apparently, yeah,
and to
yeah.
work together. I see, okay. Haben wir doch erfahren, was für eine spannende Geschichte. Also da merkt man mal wieder, dass so Distanz und Schicksal, man macht einfach nichts gegen Menschen, die man wirklich treffen soll. Rabab hat erzählt, dass die Revolution in ihrer Heimat in Syrien, sie ist ja gebürtig aus Damaskus, 2015 einfach so einen Verlauf genommen hat, wo sie gesagt hat, das hatte nicht mehr so richtig was mit dem zu tun, was das ursprüngliche Ziel mal war. Und sie war in so einer Depression gefangen so ein bisschen und es hat ihr jemand ein Buch empfohlen von einer deutschen Autorin namens Ulla Lenze und sie hat halt dieses Buch in der Hand gehalten und hat halt gedacht, aha, schon wieder eine deutsche Autorin, die über irgendwie Indien schreibt und gucke ich mal rein und sie hat dann angefangen, das zu lesen und war richtig begeistert und dieses Buch hat sie gefesselt und sie hat es gar nicht mehr losgelassen und das hatte sie halt so ein bisschen auf dem Zettel. Wir springen in der Zeit, es ist 2017 und sie hat einen Artikel geschrieben über den Krieg in ihrer Heimat und daraufhin hat ihr jemand diese Plattform Weiterschreiben empfohlen. Und da ist sie wieder auf beziehungsweise über Ulla Lenze gestolpert, die ihr da empfohlen wurde. Und dann hat sie gesagt, das ist die mit dem Buch, was ich 2015 gelesen habe und so großartig fand. Und deswegen ist es einfach offensichtlich eine Schicksalsgeschichte gewesen, dass die beiden jetzt über dieses Tandem-Projekt, dieser Online-Plattform dazu kommen, dass sie halt zusammenarbeiten und dass Ulla Lenze im Prinzip mit den Originaltexten von Rabab arbeitet und ihr dabei hilft, dass die einfach jetzt auch für Deutsche zugänglich gemacht werden auf dieser Plattform. Was für eine tolle Geschichte. You write in your mother tongue, Arabic, of course. You studied English and you're learning German. What does language mean to you, especially Arabic in comparison to English or German for your work and how to express yourself in work?
Right. Before I go to language, actually, I just told you the fun story about me and Ola Lenze and how I misread her name, blah, blah. But the bad aspect was, and it is bad and sad, and at the end it's happy, that I was on the run in Syria 2015, 16, and 17, and the revolution was really going to a war, and we were being threatened in a civil war, and all of a sudden I have a voice in Weiterschreiben in Germany, that if something happened to me, if the regime will catch me and get in prison, I have my friends, my colleagues in Weiterschreiben to raise their voices for me, which really made the sense. It's not the funny story of me and Ulla. Of course, it's beautiful. But the important thing is I have the mental and physical even support to live and even to be able to ride. I have the feeling that, yes, I can, and yes, I'm protected, and yes, mentally I'm stable again because I have the support of someone and I have the voice outside that can defend me inside a regime horrible like a regime in Syria.
I perfectly understand that. That was very important for you to mention. Let me quickly try to translate. Rabab hat gesagt, die schöne Geschichte oder die lustige Geschichte von wie sie dazu kam, mit Ulla Lenze zu arbeiten, nachdem sie ihr Buch zunächst schon mal kannte, hat sie ja erzählt. Aber es gibt natürlich auch noch die traurige Seite der Medaille und die will sie natürlich nicht unterschlagen. Sie hat gesagt, sie war von 2015 bis 2017 in ihrer Heimat Syrien auf der Flucht und die Revolution hatte sich inzwischen in einen Bürgerkrieg verwandelt und sie war einfach total dankbar, dass sie über diese Plattform Weiterschreiben und diese Kontakte die Möglichkeit hatte, weiterzuarbeiten, weiterzuschreiben, aber eben auch eine Plattform und damit eine Stimme zu haben als Autorin. Sie hat sich als Autorin beschützt gefühlt und sie hat gesagt, es hat ihr mental unglaublich geholfen und durch die Zeit geholfen, dass sie eben weiterarbeiten konnte, aber auch eine Plattform hatte, wo sie wusste, es gibt Menschen, die lesen das. Es wird zugänglich gemacht, was ich tue und das ist wahrscheinlich dieser das ist der viel wichtigere Aspekt dieser Zusammenarbeit und der Arbeit eurer Plattform. Deswegen vielen Dank an Rabab, dass sie das eingeworfen hat. Okay, Are we ready for checking out the language?
Yes, of course. Yeah.
So you write in Arabic. You studied English, learned German. So what does language mean for you? What kind of importance does it have for your work as an author?
Actually, I speak and write in Arabic, of course, but also in English. And we have a beautiful translators in Weiterschreiben, so we can really reach the other side of the language. But for me, language is another layer that hides the human being. Beneath the nationality, beneath the geography and language, there is the human being. That's why music is everywhere. Everyone can understand music. And the good literature, doesn't matter from Japan or Latin American or... The good literature always reached the human being. So,
yeah,
but of course, language had a special personality and character, but it's not everything.
Yeah, of course. Also, ihre Muttersprache ist natürlich Arabisch. Sie hat Englisch studiert. Sie hat auch als Übersetzerin gearbeitet, und zwar vom Arabischen ins Englische, aber auch wieder retour. Sie ist auf dem Weg, Deutsch zu lernen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, das nächste Interview schaffen wir auf Deutsch. Ich wollte von ihr wissen, was Sprache für sie bedeutet. Also inwiefern sich das auch ein bisschen verändert, beziehungsweise wie sie mit diesen unterschiedlichen Sprachen in ihrem Leben klarkommt und arbeitet. Und sie hat gesagt, es ist natürlich eine spitzenmäßige Dienstleistung, wenn man das mal so salopp sagen will, von dieser Plattform Weiterschreiben, dass sie eben mit Übersetzern zusammengebracht wird, die ihre Arbeit, die sie auf Arabisch verfasst und manchmal auf Englisch, die das eben ins Deutsche übersetzen und ja, damit klarkommen. Okay, ich sehe schon, wir hängen. Ich wusste, dass das Thema komplex ist. We're running a bit out of time. We might have to make a little musical break and then restart, but we're getting through it. Don't worry. Okay. Sie hat deswegen gesagt, es ist so wichtig für sie, dass sie schreiben kann und der Zugang genauso ist wie bei Musik. Sprache ist keine Barriere und sollte einfach auch keine sein, weil am Ende des Tages geht's bei allem, was man tut als Künstler, wenn man schreibt oder auch wenn man Musik macht, darum, dass Menschen Zugang haben und das schafft diese Plattform. Jetzt zu Rabab Haidar und ihrem Text. Rabab, what are we hearing and why did you choose that?
Actually, this is the final text I wrote when I was in Syria. They like to make it like as a magical realism, but actually that was the reality in the wartime when you have confusion and fear and nothing is normal. What is normal is not there anymore.
Okay, I understand. Was wir hören werden, ist zunächst mal, um einen Eindruck zu bekommen, eine Minute von dem arabischen Originaltext, den Rabab noch in ihrer Heimat Syrien geschrieben hat. Das ist der letzte Text, den sie in ihrer Heimat geschrieben hat. Und sie hat gesagt, das ist ein realitätsnaher Text, der ausdrückt, was sie damals so gefühlt hat, wie die Angst gegenwärtig war. Und damit wir das aber besser verstehen, ich finde es wichtig, dass wir auch einen Eindruck vom Original bekommen, aber die Annika wird im Anschluss den Text in der Übersetzung komplett lesen, auf Deutsch natürlich und over to you, Rabab.
قلبي بخير بخيرا وأكتب طوال الوقت أكتب وأنشر وأمزق وأعيد الكتابة كلنا بخيرا هنا نتعثر بالماضي وببعضنا الآن أصبحنا بعد الحرب أقل لكن الازدحام ازداد المقاهي ازدحمت ازداد فيها الممسوسون والعرافون وقارئات البخت والعاهرات الصور ازدحمت أمهات وعوائل وآباء لا أبناء لها أموات وأحياء مفقودين وشهداء الناس ازدحمت الشارع أقصد الشارع أضخم بمصابي الحرب أنصاف أحياء أنصاف أموات وأنصاف الحمد لله الجميع بخير قلوبهم بخير فالقلوب من البرية التي تناساها البشر. It's enough Arabic for now.
It was beautiful. I could listen to that for hours and hours. I don't understand a single word, but it sounds fantastic. Wie geht's Ihnen? Oder? Wir haben nämlich überlegt, dass wir das ganz wichtig finden, dass man das mal im Original hört, um auch so ein Gefühl zu bekommen für diese Sprache und diese Emotionen und vor allen Dingen von der Autorin selbst gelesen. So, jetzt wird Annika Reich quasi auflösen, worum es in dem Text geht, auf Deutsch.
Ja, und das ist eine Übersetzung aus dem Arabischen von Günther Ort. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Ich schreibe die ganze Zeit. Ich schreibe und veröffentliche und zerreiße, was ich geschrieben habe und schreibe es neu. Und du, wie geht es dir? Uns allen hier geht es gut. Wir stolpern über die Vergangenheit und übereinander. Wir sind zwar weniger geworden seit dem Krieg, aber das Gedränge wird trotzdem immer schlimmer. Die Cafés sind jetzt noch voller als früher. Sie sind voll mit Verrückten, Wahrsagern, Handleserinnen und Prostituierten. Und die Mädchen aus der Kriegsgeneration sind jetzt Frauen. Dazu kommen die Stammgäste. Dichter, die noch nichts gedichtet haben und andere, die ihre Gedichte zwar vorgetragen, aber nie aufgeschrieben haben und denen ihre Verse gestohlen wurden oder die sie im Rausch verkauft haben. Und überall hängen Fotos. Fotos von Müttern, Vätern oder Familien, die ihre Kinder suchen, von Toten oder Vermissten und von Märtyrern, bei denen man nur vermuten kann, wer sie getötet hat oder wen sie getötet haben. Die Leute sind total verstopft. Ich meine die Straßen. Sie sind voll mit Kriegsversehrten. Halblebendige, Halbüberlebende und halb, Gott sei Dank, es geht schon, Leute. Man sieht so viele Leute um sich herum, dass man denkt, alle seien lieber im Freien als zu Hause. Oder sie wurden von den Häusern, in denen sie gelebt haben, genarrt. Vielleicht haben die Häuser ihre Bewohner dazu überredet, einmal nach draußen an die Luft zu gehen, haben dann ihre Türen verschlossen und sind anschließend in die Luft geflogen. Wirklich alle Leute sieht man im Freien. Familien in Grünanlagen, die auf Wolken starren und auf die Sonne warten. Eltern, die vor Hauseingängen auf die Sprechstunde beim Kinderarzt warten. Und Kinder, die auf ihre Mütter warten, die wiederum darauf warten, was ihnen der Arzt als Grund dafür nennen wird, dass ihre Männer plötzlich impotent sind. In den Auslagen der Friseursalons liegen Extensions. Man kann sich auch künstliche oder gebrauchte Fingernägel kleben lassen oder Augen leihen. Allen geht es gut. Den Herzen der Leute geht es auch gut, denn es sind Steppenherzen aus jener Steppe, an die niemand mehr denkt. Andere haben Geliebte verloren und leben nur noch von ihrem Herzbeutel. Man sieht es ihren Augen an oder man hört es, wenn sie atmen. Was es aber auch gibt, ich will dir keine Angst machen, aber was es auch gibt, ist der Tod. In Gestalt von versprengten Revolutionären, die schwarze Magie quält, oder von Resten einer Armee, die ihre Soldaten und Bürger geopfert, die aber auch gesiegt hat. Uns Frauen geht es jedenfalls gut hier. Wir lecken unseren Männern die Köpfe und unsere Männer lecken ihre Furcht. Ich habe mir vor kurzem verboten zu schreien. Vorher habe ich mir schon das Weinen verboten. Ich habe meinen Augen beigebracht, wie man Tränen herunterschluckt. Augen auf und Tränen runter. Runterschlucken. Ich schreibe und zerreiße, was ich geschrieben habe und schreibe es neu. Und du, wie geht es dir? Du wirkst unsicher. Deine Augen sehen aus wie Vögel, die gleich wegfliegen. Dein Bild auf dem Monitor ist eingefroren, aber du musst das auch gar nicht alles wissen. Ich weiß, dass du Henna magst, aber die Henna-Malerinnen sind weg. Es gibt nur noch Klagefrauen. Deswegen habe ich mir selbst eine Henna-Pampe gemacht und mir ein Tattoo damit gemalt. Siehst du hier? Nein, du kannst es nicht sehen. Meine Paste hält ja kaum. Ich habe mir vor dem Spiegel ein wenig Make-up aufgetragen, aber das wirst du bei dir auf dem Monitor wohl auch kaum sehen. Was da mit meiner Haut ist? Ach, das habe ich mir versehentlich mit dem Fingernagel abgekratzt, hat aber nicht wehgetan. Ich habe mir Tauben geschlachtet und sie haben dabei keinen Pieps von sich gegeben. Wenn ich Katzen auf den Arm nehme, ist es ihnen gleichgültig. Ich habe neulich kleine Füchse gefunden. Sie lagen tot in der Landschaft. Ich habe ihnen die Herzen herausgerissen und darüber geschrieben. Meinen Nachbarn, der schon seit Ewigkeiten bettlägerig war, habe ich getötet. Ich habe ihn dahin sterben lassen. Er schrie nicht, er weinte nicht. Und niemand hat sich bei mir bedankt. Du musst auflegen, du musst dich wieder einmal um irgendetwas Wichtiges kümmern. Aber mir geht es gut. Ich schreibe die ganze Zeit. Ich schreibe und veröffentliche. Ich zerreiße, was ich geschrieben habe. Ich schreibe wieder, ich töte und veröffentliche. Und mein Herz ist anders als deins aus Stein.
Danke Ihnen. Danke Annika fürs Vorlesen. Ich glaube, wir haben die Idee bekommen, warum Rabab Haidar eine wichtige und tolle Autorin ist. Ich glaube, wir haben so auch ein bisschen nachvollziehen können, was für eine wichtige Arbeit diese Plattform Weiterschreiben leistet und wie wichtig das ist. Lieben Dank, dass ihr Zeit und Lust hattet, vorbeizukommen, darüber zu reden. Thank you so much, Rabab.
Thank you for having us.
Und man kann sich weiter informieren, was ich wichtig finde, auf weiterschreiben/jetzt. Und da kann man viel nachlesen. Es gibt eine Anthologie der ersten anderthalb Jahre der Arbeit der Plattform. Die ist bei Ullstein erschienen mit dem Titel Das Herz verlässt keinen Ort, an dem es hängt. Und ansonsten gibt's, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, einmal im Jahr das Magazin und die aktuelle Ausgabe haben die beiden mitgebracht, dankenswerterweise. Wir haben ein paar Exemplare für Sie hier. Wenn Sie mögen, holen Sie sich die gerne ab. Wir legen die gleich da vorne auf den Tisch. Ansonsten gibt's die regelmäßig einmal im Jahr in Buchhandlungen und Bibliotheken. Da liegen die frei aus. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Annika Reich und Rabab Haidar.
Thank you.